recht herzlich begrüßen zu unserem gemeinsamen Frauennachmittag. Und vor allem freue ich mich, dass ich so viele Gesichter gar nicht kenne. Und ich hoffe, dass wir mit dem gesprochenen Wort, was von unserem Herrn geschenkt wird, dass ich da die unbekannten Gesichter erreichen kann. In unseren Frauennachmittagen wollen wir ab heute uns den Frauen der Bibel widmen. Was charakterisierte sie und welche Bedeutung können wir für uns in der heutigen Zeit von ihren Wesenszügen und Verhaltensweisen ableiten? Frauen galten in der Zeit des Alten und auch des Neuen Testaments nicht viel. Das war aber so von Gott nicht gewollt. Gott sieht die Frau nicht als ein bedeutungsloses Nichts, die ohne ihren Mann gar nichts wert ist. Sie wurde aus dem Manne gemacht, als totale Ergänzung zu ihm. Sie ist seine Gehilfin. Beide sollten ein Fleisch sein. Das war nicht nur in sexueller Hinsicht gemeint. Beide gemeinsam sollten als absolute Einheit ihr Leben zusammen meistern. Die Frau war dem Manne nicht untergeordnet. Allerdings trägt der Mann die Verantwortung für die Frau. Er ist das Oberhaupt. Der geniale Plan Gottes funktionierte im Paradies wunderbar bis der Satan auf der Bildfläche erscheint, indem er Eva und damit auch Adam zum Essen der verbotenen Frucht bringt, zerstört er die wunderbare Gemeinschaft mit Gott und damit auch die sehr gut funktionierende Beziehung von Adam und Eva. Adam und Eva entfernen sich von Gott. Der Preis dafür ist unter anderem für Eva und damit für alle Frauen: Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird dich beherrschen. 1. Mose 3, Vers 16. Adam sowie die nachfolgende Männerwelt werden von nun an von persönlichem Leistungsstreben und dem Drang zu herrschen ja regelrecht beherrscht. Und dass Adam Eva sozusagen noch vors Loch schiebt, weil auch er von der Frucht gegessen hat, macht die Beziehung zwischen den beiden nicht gerade besser. Aus diesem Ursprung entstand, dass die Welt die Frau zu einem Anhängsel des Mannes gemacht hat, die nichts besitzen durfte, keinen Beruf ausüben konnte, deren Meinung nichts wert war, ja deren Zeugenaussage nicht einmal vor Gericht etwas galt. Und das war viele Jahrhunderte lang so. Auch in der Bibel handeln die großen Erzählungen fast ausschließlich von Männern wie Mose, Abraham, David, Johannes, Jesus, die Apostel. Es sind alles Männer. Frauen treten oft nur am Rande in Erscheinung. Zumindest kann man den Eindruck so erhalten, wenn man nicht genau hinschaut. Doch die Frauen sind da und sie gehen unbeirrbar ihren Weg. Es waren Frauen der Bibel, die vor unserer Zeit ihr Leben gemeistert haben und über sich selbst hinausgewachsen sind. Wir können aus ihren Erfahrungen und Fehlern lernen und Hoffnung und Trost erhalten. Gott hat jede Einzelne berufen, ihre wichtige Rolle zu Hause, in der Kirchgemeinde und in der Gesellschaft einzunehmen. Gott lädt auch heute jede Frau ein, ihren Platz auszufüllen. Er möchte, dass sie überall dort, wohin er sie führt oder stellt, ein Segen für ihre Mitmenschen ist. Und genauso behandelt Gott und unser Herr Jesus die Frauen. In der Bibel spielen sie nämlich nicht eine unwichtige Rolle, wenn man ganz genau hinsieht. Ich denke da zum Beispiel an die Richterin Deborah. Der Herrführer Barak wollte nur in den Krieg ziehen, wenn Deborah an seiner Seite ist. Richter 4, Vers 8. Bei unserem Herrn Jesus spielen Frauen auch immer eine wichtige Rolle. Sie begleiten und unterstützen ihn in den 3 Jahren seiner Wirksamkeit. Und ausgerechnet ihnen, den Frauen, offenbarte er sich auch als erstes nach seiner Auferstehung. Für meinen Vortrag habe ich mir Ruth, die Moabiterin, ausgesucht. Ruth ist gleich ein ganzes Buch im Alten Testament gewidmet, das ihre Geschichte erzählt. Die Moabiter sind Nachkommen von Lot und seiner ältesten Tochter und hängen dem Baalskult an. Wie kommt es nun, dass so eine Frau ganz nach dem Herzen Gottes sein soll? Widmen wir uns den Ereignissen im Buch Rut. Eine Hungersnot treiben Noomi und Elimelech, ein gläubiges israelitisches Ehepaar, mit ihren Söhnen Machlon und Kilion nach Moab. Elimelech stirbt und Noomi wird von ihren Söhnen versorgt, die sich mit moabitischen Frauen verheiraten. Kilion heiratet Opra und Machlon Rut. 10 Jahre lang ist alles gut, aber dann werden auch die Söhne krank und sterben, ohne selbst Kinder gezeugt zu haben. Jetzt wird uns offenbart, wie schwierig es für eine Frau ohne männlichen Schutz ist, sei es Ehemann oder Sohn, versorgt zu werden, wenn es keine nahen Verwandten mehr gibt, die das übernehmen. Noomi bleibt als Ausländerin zurück mit ihren Schwiegertöchtern. Staatliche Versorgung gibt es keine. Es sieht für sie sehr ausweglos aus. Inzwischen hat Gott die Hungersnot in Israel beendet, deshalb entschließt sich Noomi, nach Bethlehem Juda, aus dem sie stammt, zurückzugehen. Das Verhältnis zu ihren Schwiegertöchtern ist gut, zuerst will sie sie mitnehmen. Aber sie weiß, wie schwer es für diese sein wird, in der Fremde und ohne Versorger. Außerdem ist sie selbst so alt, dass sie noch Söhne gebären könnte, die dann Opra und Rut heiraten würden. Deshalb bietet sie beiden an, dass sie zurückgehen können in ihr Zuhause, zu ihren Müttern, zu ihrem Volk und ihren Göttern. Sie gibt sie frei. Sie segnet sie und will ihnen das Schicksal als Witwe im Ausland ersparen. Opra nimmt das Angebot schließlich an. Aber Ruth will davon gar nichts wissen. In der Zeit bei Noomi hat sie nicht nur deren Sohn, sondern auch ihre Schwiegermutter lieben und schätzen gelernt. Und sie hat den Gott, den die Israeliten verehren, kennen und lieben gelernt. Das will sie unter keinen Umständen aufgeben. Auch nicht, wenn es für sie bittere Armut, Verzicht und Demütigungen in einem fremden Land bedeutet. Sie prägt den Spruch, denn wo du hingehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und dort will ich begraben sein. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll dich und mich scheiden. Rut, erstes Kapitel, Verse 16 bis 18. Einen schöneren Liebesbeweis gibt es wohl nicht. Und noch etwas macht sie ganz klar. Sie wendet sich von ihren Wurzeln, ihrem Volk und ihren Göttern ab. Sie nimmt den Gott Israels an und tritt in das Volk Israels ein. Damit dokumentiert sie, dass sie eine ganz besondere Frau ist. Und uns wird klar, dass Gott sie nicht von ungefähr zur Urgroßmutter Davids macht und sie somit zum Stammbaum von Jesus gehört, so wie er bei Matthäus 1. Kapitel ab Vers 5 beschrieben wird. Sie geht also mit Noomi in deren Heimat zurück. Noomi ist bekümmert von ihrem Schicksal, so dass sie nur jammern und wehklagen kann und gar nicht daran denkt, wie sie und ihre Schwiegertochter weiter überleben sollen. Aber da ist ja noch Ruth. Sie lässt den Kopf nicht hängen. Sie kümmert sich mit sehr viel Fleiß um den Unterhalt für sich und ihre Schwiegermutter. Gott hat in seinen Geboten auch an die Witwen und Waisen gedacht. Sie dürfen bei der Ernte hinter den Garbenbindern hergehen und verlorene Ähren für sich sammeln. Es wird für den Grundbesitzern nicht unbedingt gerne gesehen. Und für eine Frau ohne Ehemann ist es auch nicht ganz ungefährlich. Deshalb bittet sie Noomi um Erlaubnis, die sie von ihr auch erhält. Sie gerät an die Felder von Boas, einem Verwandten von Noomi. Der wird sehr schnell auf die fleißige junge Frau aufmerksam, die den ganzen Tag trotz Hitze und Anstrengungen unablässig den Schnittern folgt. Er fragt den Vorarbeiter, wer sie denn sei. Der Vorarbeiter erzählt, dass sie die Ruth ist, die so liebevoll sich um Naomi kümmert. Ruth war durch ihre Art bereits in der Umgebung bekannt geworden. Das gefällt Boas. Er gewährt ihr Essen und Trinken und weist die Arbeiter an, recht viel für sie liegen zu lassen. Ruth lässt er wissen, sie solle nur ja bei seinen Feldern und seinen Mägden bleiben. Dort hat sie Schutz, da ist es für sie nicht gefährlich. Und so kommt sie jeden Tag mit ausreichend Getreide nach Hause. Sie sichert mit ihrem Fleiß und ihrer Ausdauer den Unterhalt für sich und ihre Schwiegermutter. Von Noomi erfährt sie, dass Boas ein Löser für Noomi ist. Das heißt, nach jüdischem Recht könnte er Ruth heiraten und so die Felder von Noomis Familie wieder in ihren Besitz bringen. Das Ganze hat aber eine zweite Seite. Der erste Sohn dieser Ehe wird dem verstorbenen Ehemann zugerechnet. Damit wird sichergestellt, dass der Name des gestorbenen Mannes mit ihm nicht ausstirbt. Ruth ist bereit, den Rat von Noomi zu befolgen. Als Boas auf der Tenne das Getreide wurfelt, legt sie sich am Abend zu seinen Füßen. Als er auf sie aufmerksam wird, bittet sie ihn, die Leviratsehe mit ihr einzugehen. Boas hat inzwischen Ruth sehr lieb gewonnen. Sie ist eine fleißige, liebevolle, treue Frau, so wie es in den Sprüchen 31, Vers 10 steht. Die tüchtige Frau ist die Krone ihres Mannes. Boas ist sehr erfreut, dass sie ihn zum Manne haben will, obwohl er viel älter ist als sie. Auch macht ihm gerade das nichts aus, dass ihr erstes Kind Noomi zugerechnet werden wird. Es gibt nämlich noch einen anderen Löser, der vor Boas an der Reihe ist. Der möchte zwar die verpachteten Felder von Elimelech und seinen Söhnen haben, aber eben nicht die Ehe mit Ruth eingehen, da sonst das Erbe für seine Kinder nur noch mehr geschmälert wird, wenn Ruths Erstgeborener zu Noomis Familie gerechnet wird und sein Erbe dann in eine andere Familie übergeht. Er verzichtet und macht den Weg frei für Boas. Auch wenn Noomi sehr verbittert war und glaubte, dass ihr Gott sie verlassen hat, musste sie nach einiger Zeit ihren Irrtum einsehen. Aus Noomi, die Liebliche, die sich dann Mara, die Verbitterte, nannte, wurde wieder Noomi. Durch die Heirat von Boas mit Ruth kamen die in der Hungersnot verpachteten Felder von Elimelech, Mahlon und Kilion wieder in die Familie zurück. Noomis Enkel Obed wurde ihr zum Versorger im Alter. Die letzten 5 Verse beschreiben den Stammbaum Davids, in dem Obed als Großvater Davids genannt wird. Und hier schließt sich mal wieder der göttliche Kreis. Unser Gott ist sehr wohl in der Lage, aus etwas Schlechtem etwas Gutes zu machen. Das Buch Ruth beginnt mit menschlichem Elend und endet damit, wie dieses Elend seinen Platz findet in der großen Geschichte des Heilshandelns Gottes. Welche Eigenschaften nun hat Ruth, die Gott gefallen und die wir in uns suchen und fördern sollten? Ruth hat ihren ersten Mann geliebt. Als er krank wurde, hat sie ihn mit rührender Barmherzigkeit gepflegt. Das sagen Noomis Worte aus, als sie Ruth und auch Opra wieder nach Hause schicken wollte. Siehe Ruth, 1. Kapitel, Verse 8 und 9. Der Herr erweise euch Gnade, so wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Barmherzigkeit, Liebe kann viele Gesichter haben. Es geht um ein liebevolles Miteinander zu Hause, in der Gemeinde und gegenüber ungläubigen Menschen. Wir sollten immer so leben, dass unsere Worte und unsere Taten sich decken. Und lieben heißt nicht, den Nachbarn nebenan zu lieben. Das ist ja keine Kunst. Liebe, und ich rede hier von Agape-Liebe, heißt, Menschen zu lieben, ohne sie mögen zu müssen. Agape ist die bedingungslose, gebende und opferbereite Liebe. Jede Person ist ab und zu mal schwer auszuhalten, auch ich. Doch manche Menschen sind immer schwer auszuhalten. Auch diesen Menschen und vielleicht gerade diesen Menschen sollte unsere Liebe und Aufmerksamkeit gelten. Wir sind aufgerufen, liebevoll miteinander, also mit allen Menschen umzugehen. Das bedeutet, bedingungslose Liebe ist mit Mühen verbunden, hat ein Ziel und begegnet uns jeden Tag. Ruth lässt sich nicht von Naomi beeindrucken. Sie liebt sie und will nicht wieder zu ihrer Mutter zurück, auch wenn das jeder Logik widerspricht. Sie zeigt damit Loyalität und auch große Liebe zu Gott. In der Krankheitszeit ihres Mannes ist Ruth klar geworden, dass Naomi einen lebendigen Gott hat, der ihr Stab und Stütze ist, gerade im Leid und in schweren Zeiten. Und den möchte sie auch haben und kennenlernen als ihren Gott. Hört sich das nicht viel besser an, anstatt von einem Gott, von meinem Gott zu reden? Ruth möchte den Gott von Gott nicht mehr lassen. Wer den Herrn Jesus in sein Leben eingeladen hat und mit seiner Hilfe ein Stück des Weges gegangen ist, wer wird ihm dann den Rücken wiederkehren? Möchtest du von ihm wieder umkehren und dein Glück in der Welt versuchen? Manche lassen sich vom Durcheinanderbringer dazu verleiten. Aber ich denke, sie werden nicht glücklich werden in der Welt. Glück, wie Satan es verspricht, und innerer Frieden, von dem Gott redet, sind ganz verschiedene Dinge. Darum, bei allem, was ihr tut und sagt, denkt immer erst darüber nach, kann mir der Herr auf diesem Weg folgen? Nur da dürfen wir sein, wo auch Jesus weilt und bleibt. Und solltest du dir nicht sicher sein, dann schlage diesen Weg lieber gar nicht erst ein. Damit kannst du dir sehr viel Leid ersparen und dem Herrn Jesus auch. Genau das ist der Fehler in so manchem Christenleben. Das eigene Ich mit seinen Wünschen und Begierden steht im Vordergrund. In der Welt wird sehr viel Wert darauf gelegt, auf Selbstverwirklichung und Selbstfindung. Doch das gehört ans Kreuz. Wem sein Eigenleben lieb ist, der wird nie das Leben aus Gott kennenlernen. Indem ich mich in die Hand von Jesus begebe, ist mein Ich nicht mehr wichtig. Ich lebe und strebe von nun an danach, unserem Herrn immer ähnlicher zu werden. Ich möchte mit allem, was ich tue, Jesus nur Freude machen und ihn nicht mehr betrüben. Ruth ist zwar arm, aber sie hat Kraft und den Willen, sich und Naomi mit ihrer Hände Arbeit durchzubringen. Armut schändet keinen Menschen, aber Nichtstun schändet. Man kann arm sein, aber die Kleidung darf nicht schmutzig und zerrissen sein. Man darf die Hände nicht in den Schoß legen und nur jammern. Man darf sich nicht treiben lassen und hoffen, irgendwer wird die Sache schon richten. Mit Notlagen will Gott uns aufrütteln. Er will uns dazu bringen, ihm zu vertrauen. Und wer schon fest auf Gott vertraut und demütig gewartet hat, der weiß, dass es sich lohnt. Natürlich sind wir oft erst einmal enttäuscht, weil wir in menschlichen Zeitrahmen denken. Gottes Pläne und die unseren sind eben zwei verschiedene Paar Schuhe. Geduld ist hier vonnöten. Doch wie schön ist es dann, wenn unser Gebet endlich erhört wird. Oder wenn es anders erhört wird, weil Gott viel besser weiß, was gut für uns ist. Dann sollten wir die Dankbarkeit nicht vergessen. Ruth fiel dankbar auf ihr Angesicht, als ihr Boas Essen und Trinken anbot und sie anwies, nur auf seinen Feldern zu sammeln. Und sie wurde nicht müde, dieses Angebot immer wieder in Anspruch zu nehmen. Tag für Tag kam sie wieder zu Boas Feldern, um das Leben von Naomi und sich abzusichern. Und so sollten wir es auch mit dem Herrn Jesus machen. Tag für Tag dürfen wir zu ihm kommen, mit all unseren Sorgen und Nöten. Nie werden wir ihm zu viel. Also dann sollten wir ihn auch nicht betrüben, indem wir uns zaghaft zurückhalten. Ruth hat die ganze Zeit, solange die Gersten- und Weizenernte dauerte, auf Boas Feldern gesammelt. Er bot ihr das an. Warum sollte sie nicht davon Gebrauch machen? Sie bewies große Ausdauer. Uns bietet der Herr Jesus an, dass wir bei ihm volle Genüge finden auf seinem Acker. Aber wie leicht fallen wir auf den Satan herein. Er preist uns ja seinen Acker mit den schillerndsten Farben an. Im Versprechen und im Lügen ist er ja der Meister. Nur mit dem Halten der Versprechen, da hat er es nicht so ganz genau. Deshalb sollten wir es wie Ruth halten. Nehmen wir Jesus Güte an und sammeln nur auf seinem Acker. Er bietet es täglich immer wieder neu an und wir dürfen ihn ernst nehmen. Zum Schluss noch einen Gedanken zu Boas, der Ruth aus ihrem Witwendasein erlöst hat. Was treibt ihn an? Was sieht er in Ruth? Ihm geht es nicht um die Felder, die er dann bekommt. Er hat genug eigenen Besitz. Ihm geht es nur um die Person der Ruth. Er hat sie kennengelernt als fleißige, freundliche, dankbare, liebevolle Frau. Und für ihn ist es ein wunderbarer Gedanke, dass diese Frau seine Gefährtin wird auf seinem weiteren Lebensweg. Die Liebe zu Ruth hat ihn zu diesem Handeln bewegt. Parallelen dazu sehe ich im Handeln Gottes. Mose gab er die Gesetzestafeln, um das Handeln der Menschen in geordnete Bahnen zu lenken. Nur leider war der Mensch eben nur ein Mensch. Keiner und nicht einer hat es geschafft, die Gesetze einzuhalten. Gott sah das ein. Und weil Gott eben die Liebe ist, schaffte er in seinem Sohn den Ausweg für unsündige Menschen, dass wir doch noch zu ihm gelangen können. Er schickte seinen Sohn als sündlosen Menschen zu uns, um am Kreuz mit seinem Blut für all unsere Schuld zu bezahlen. Und wir müssen nichts weiter dafür tun, als an ihn zu glauben und dankbar seine Hand ergreifen für ein gemeinsames Leben mit ihm und für ihn. Ruth verlässt ihre alte Welt Moab, um in Kanaan ein neues Leben mit ihrem Gott und Boas zu beginnen. Tun wir es ihr nach und ergreifen jeden Tag aufs Neue die Hand unseres Herrn Jesus. Ich möchte schließen mit den Worten aus dem Psalm 91, die Verse 1 und 2. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Amen.